Also es geht nicht, dass man jeden Patienten die gleiche Medikation sozusagen in der gleichen Abfolge und auch in der gleichen Dosis gibt. Aber es ist eben ganz, ganz wichtig und man weiß, die Herzschwäche ist eben eine chronische Erkrankung, dass selbst wenn die sich gebessert hat, muss man die Medikamente fortführen.
Impuls, der Podcast der Deutschen Herzstiftung. Für alle, die mehr über ihr Herz wissen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Impuls. Anfang des 19. Jahrhunderts, da gab es nur wirklich wenige Behandlungsmöglichkeiten bei einer Herzinsuffizienz. Etwa Bettruhe, Aderlass, entwässernde Mittel oder sogar das gefährliche Quecksilber wurden eingesetzt. Die Methoden verbesserten dementsprechend die Lebenserwartung der betroffenen Patientinnen und Patienten nicht wirklich nachhaltig. Heute hingegen gibt es ein breites Spektrum an wirksamen Medikamenten, die positiv auf die Lebensqualität wirken und sogar teilweise lebensverlängernd sind. Doch die richtige Auswahl ist nicht immer leicht zu treffen und schnell haben dann Herzschwäche-Patienten, Patientinnen ein ganzes Arsenal an täglich einzunehmenden Tabletten. Welche moderne Therapeutika gibt es eigentlich und wie erfolgt dann in der Praxis die für den Patienten optimale Auswahl? Darüber spreche ich in dieser Podcast-Folge mit Frau Professor Christina Magnussen. Sie ist Bereichsleiterin Herzinsuffizienz am Herz- und Gefäßzentrum des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf. Und damit ein herzliches Hallo, Frau Professor Magnussen. Schön, dass Sie meine Gesprächspartnerin heute sind.
Vielen Dank für die Einladung, Frau Ney. Ich freue mich sehr. Es ist ein wichtiges Thema.
Ja, mein Name ist Ruth Ney. Ich bin Medizinredakteurin bei der Deutschen Herzstiftung. Frau Professor Magnussen, die Herzschwäche, das ist ja wirklich keine einfache Erkrankung. Die Patienten haben meist mehrere Grunderkrankungen, die dann am Ende eben zu der Herzinsuffizienz geführt haben. Es gibt mehrere Formen der Herzschwäche und dann auch natürlich verschiedene Ausprägungsgrade. Was ist denn für Sie als Ärztin die größte Herausforderung, um für die Patienten dann die bestmögliche Therapie zu wählen?
Ja, also grundsätzlich ist es so, dass die basale medikamentöse Therapie erst einmal für alle Formen der Herzschwäche gleich ist, sozusagen egal, was die Ursache der Herzschwäche ist. Trotzdem muss man natürlich am Ende auch auf die Ursachensuche gehen, da es ja reversible, also sozusagen behandelbare Ursachen gibt, wie zum Beispiel eine Durchblutungsstörung des Herzens in Form einer koronaren Herzerkrankung oder auch schwergradige Herzklappenerkrankungen, die, wenn man die eben behandelt, auch die Herzschwäche dadurch positiv beeinflussen kann.
Und wie gehen Sie denn ganz konkret in der Praxis vor, von der Diagnose dann bis zum Aufstellen eines Therapieplans?
Also grundsätzlich ist es so, sobald die Diagnose Herzschwäche gestellt wird und dafür gibt es so einen ganz klaren Diagnostikalgorithmus, der auch von der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie uns eben empfohlen wird. Der bedeutet, dass man einmal sozusagen die klinische Diagnose Herzschwäche stellen muss in Form von, man sieht Zeichen oder Symptome einer Herzschwäche bei betroffenen Patientinnen. Dann misst man die sogenannten natriuretischen Peptide. Das sind sozusagen Blutbiomarker, die auf eine Herzschwäche hindeuten können. Und wenn die eben deutlich erhöht sind, dann würde man eine Echokardiographie machen, um die Diagnose Herzschwäche dann zu unterstützen. Und dann, wenn man diese Diagnose Herzschwäche gestellt hat, erhalten eben die Patientinnen und Patienten, wie eben erwähnt, erstmal eine entsprechende medikamentöse Therapie, die in Abhängigkeit des individuellen Patientenprofils eben angepasst wird. Und mit diesem Patientenprofil meint man, man schaut natürlich, wie ist der Blutdruck des Patienten, der Patientin, wie ist die Nierenfunktion. Also es geht nicht, dass man jeden Patienten die gleiche Medikation sozusagen in der gleichen Abfolge und auch in der gleichen Dosis gibt, sondern man muss das wirklich an den Patient, die Patientin anpassen. Und wichtig dabei ist dann, dass man die Medikation vorsichtig, aber zeitnah eindosiert. Also man darf da jetzt nicht wichtige Zeit verstreichen lassen, weil man weiß, dass eben viele dieser Substanzen schon nach sehr, sehr kurzer Zeit, also nach 2 Wochen nach Beginn, ihren Benefit eben entfalten. Und mit Benefit meint man weniger Herzinsuffizienz, Hospitalisierungen, also die Patienten kommen wirklich weniger wegen Herzschwäche ins Krankenhaus und auch die Sterblichkeit ist deutlich reduziert.
Und gerade diese Krankenhausaufenthalte, das ist ja doch eine stattliche Zahl, die da für die Herzschwäche-Patienten zustande kommt. Also man geht davon aus, dass rund 450.000 Menschen jedes Jahr ins Krankenhaus stationär aufgenommen werden müssen, wegen der Diagnose Herzschwäche. Also die Medikamente spielen da offensichtlich eine ganz wichtige Rolle, damit es gar nicht so weit kommt. Das hat sich da auch
einiges getan, speziell bei den Medikamenten, die zur Herzschwäche auch zur Verfügung stehen. Gerade in den letzten Jahren gibt es neue Substanzen oder bewährte Substanzen, die dann aber durch neue Studiendaten auch ganz andere Einsatzmöglichkeiten bekommen haben. Was ist denn für Sie besonders wichtig an neuen Erkenntnissen für die Herzinsuffizienzkranken im Zusammenhang mit der medikamentösen Therapie?
Ja, also für mich persönlich und auch für alle anderen Ärztinnen und Ärzte ist natürlich ganz entscheidend, dass man nur Substanzen einsetzt, die wirklich evidenzbasiert sind. Das heißt, die wirklich einen Nutzen für die betroffenen Patientinnen und Patienten in großen Studien belegt haben und die eben natürlich die Symptome lindern müssen, aber die vor allen Dingen, wir sprechen immer von harten Endpunkten, also wie dem kardiovaskulären Tod oder der Hospitalisierung wegen Herzinsuffizienz, diese harten Endpunkte müssen durch diese Medikamente wirklich reduziert werden und die Medikamente müssen eben dadurch einen Prognose-Benefit zeigen. Nur dann kommen diese Medikamente auch zum Einsatz.
Und von welchen Medikamenten sprechen wir denn ganz konkret? Um welche Substanzen handelt es sich da, die besonders wichtig sind für die Patienten mit Herzschwäche?
Es ist nicht ganz einfach sozusagen. Die Herzschwäche sind ja unterschiedliche, besteht aus unterschiedlichen Phänotypen. Es gibt drei Phänotypen der Herzschwäche, die mit etwas unterschiedlichen Medikamenten auch behandelt werden. Wenn man jetzt mal von der klassischen Herzschwäche ausgeht, also der mit reduzierter Funktion des linken Herzens, der sogenannten HFrEF, dann gibt es eben vier Substanzen, die da ganz essentiell sind. Zum einen sind das die ACE-Hemmer oder ARNI, Sie kennen vielleicht das Entresto. Zum zweiten die Beta-Blocker. Dann gibt es die sogenannten Mineralokortikoid-Rezeptor-Antagonisten. Die häufigsten Vertreter sind davon das Spironolacton oder das Eplerenon. Und dann ganz, ganz wichtig, die SGLT2-Inhibitor wie EMPA oder Dapagliflozin.
Die sind ja erst dann auch neu mit dazugekommen. Und in den aktuellen Leitlinien, Sie haben es vorhin schon mal ganz kurz anklingen lassen, der kardiologischen Fachgesellschaften, da wird ja der direkte Beginn mit einer Viererkombination aus diesen vier wichtigen Elementen empfohlen. Und dann hört man aber auch wieder, dass das zwar in der Klinik gut funktioniert, aber im Alltag weniger gut vertragen wird. Wo genau liegen denn die Probleme?
Ja, das stimmt. Also üblicherweise starten wir und immer bezogen auf die HFrEF. Wie gesagt, bei den anderen beiden Phänotypen sieht die Medikation etwas anders aus. Aber wir starten bei der HFrEF mit diesen vier Substanzen, aber logischerweise nicht bei einem sozusagen therapienaiven Patienten mit allen vier Substanzen gleichzeitig. Das verbietet schon der gesunde Menschenverstand. Sondern wir machen es standardmäßig bei uns im Zentrum so, wir starten mit zwei Substanzen, ergänzen dann die dritte im Verlauf des stationären Aufenthaltes und bitten dann die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen, also die Fachärzte, auch die Hausärzte, die vierte Substanz nach weiteren zwei Wochen dann zu ergänzen. Damit umgeht man, das ist zumindest unsere Vorstellung, schon diese prima vista Nebenwirkungen wie Hypotonie, also den Abfall des Blutdrucks, der automatisch kommt, wenn man eben Medikamente nimmt, die eben auch auf den Blutdruck wirken. Und diese Hypotonie verursacht dann eben häufig Schwindel, was wieder zum frühzeitigen Absetzen dieser so wichtigen Medikamente führt. Ein weiteres Problem ist auch ein bekannter, aber nur ein sehr, sehr zeitlich begrenzter Anstieg der Nierenwerte. Und diesen muss man, so hart es klingt, einfach auch aushalten, weil Studien auch gezeigt haben, dass es zu diesem Anstieg der Nierenwerte kommt, aber dass es eben nach kurzer Zeit wie von selbst sozusagen wieder zur Besserung der Nierenfunktion kommt. Sprechen muss man auch über so Nebenwirkungen wie die Hyperkaliämie, also der Anstieg des Kaliums im Blut. Kalium ist ja auch so ein Elektrolyt, wovor man auch mal Angst haben kann, weil das eben zu Rhythmusstörungen führt. Absolut, genau. Es ist aber grundsätzlich, und das gilt für die medikamentöse Therapie allgemein, eben nicht die Lösung, dann den ACE-Hemmer oder das Entresto abzusetzen, weil die ja häufig das Kalium in die Höhe treiben, sondern nur zunächst einmal in der Dosis zu reduzieren oder auch Kaliumbinder als zusätzliches Medikament zu addieren oder einfach auch die Hyperkaliämie bis zu einem gewissen Wert aushalten.
Also letztendlich, eigentlich Ziel muss sein, tatsächlich am Ende auf diese vier Substanzen zu kommen, aber man kann innerhalb der Substanzen vermutlich auch ein bisschen variieren, man kann an der Dosis spielen. Es braucht halt eben ganz, ganz viel Kontrolle, eine gute Teamarbeit mit dem Patienten, der Patientin, aber auch mit dem Hausarzt dann von der Klinik aus gesehen, damit dann am Ende die Therapie so steht, dass sie vom Patienten vertragen wird und dann Sie sagten es auch wirklich regelmäßig eingenommen wird.
Absolut, genau.
Und die eine Furcht ist ja dann auch, wenn diese Compliance, dieses richtige, also regelmäßig und auch richtige Einnehmen der Medikamente nicht funktioniert, dass es dann zu einem Entgleisen der Herzschwäche kommt, mit der Folge, dass die Patienten dann, weil sie zu viel Wasser ziehen, Atemnot bekommen, ins Krankenhaus müssen. Wie häufig ist denn nach Ihren Erfahrungen tatsächlich so eine sogenannte Non-Compliance-Ursache für den Krankenhausaufenthalt?
Ja, das kommt leider immer wieder vor in der Praxis, gerade vor allen Dingen natürlich, wenn wir das erreicht haben, was wir erreichen wollen. Die Symptome der Herzschwäche sind gebessert, man vergisst seine Erkrankung. Das gilt ja nicht nur für die Herzschwäche, sondern sämtliche anderen Erkrankungen auch. Aber es ist eben ganz, ganz wichtig und man weiß, die Herzschwäche ist eben eine chronische Erkrankung, dass selbst wenn die sich gebessert hat, muss man die Medikamente fortführen. Also es gibt auch Studien, die eben gezeigt haben, dass selbst wenn sich die Herzfunktion komplett erholt wird und man dann alle Medikamente einfach absetzt, es eben ein sehr, sehr hohes Rezidivrisiko gibt und sozusagen die Herzschwäche wieder da ist. Mhm. Das gilt jetzt nicht für alle und zu 100%. Und natürlich gibt es auch die Option, wenn sich die Herzschwäche komplett gebessert hat, die Dosis der Medikation zu reduzieren oder mal eine Substanz wegzulassen. Aber ich persönlich bin sehr, sehr vorsichtig, wenn es dann darum geht, wirklich Medikamente wieder abzusetzen, weil es ist eben ein lebensbedrohliches Krankheitsbild und man muss, glaube ich, wirklich froh sein, wenn sich's gebessert hat und sollte da kein Risiko eingehen.
Finden Sie Herzforschung auch so spannend? Dann unterstützen Sie die Forschungsförderung der Deutschen Herzstiftung mit einer Spende. Infos im Internet unter herzstiftung.de.
Wir haben jetzt viel über die Medikamente, die hauptsächlich eingesetzt werden, diese Fantastischen Vier oder Fanta 4. Aber es gibt ja noch weitere Substanzen, darunter zum Beispiel das Vericiguat. Wann wird das denn genutzt?
Genau, das Vericiguat ist letztlich die fünfte Säule, die routinemäßig eingesetzt wird. Aber es ist eben ein Medikament, was man gibt, wenn sich unter dieser Vierfachtherapie, die ja so gut etabliert ist, die Herzschwäche weiter verschlechtert. Das heißt, wenn die Patientinnen und Patienten trotz dieser sehr gut hochdosierten Vierfachtherapie eben trotzdem wegen Herzschwäche ins Krankenhaus kommen oder auch Wasser einlagern und eben V-diuretische Therapie, also wassertreibende Therapie brauchen, dann ist das Vericiguat ein sehr, sehr gutes Medikament, was eben diesen zusätzlichen Nutzen zu den vier anderen Medikamenten gezeigt hat und wir das auch routinemäßig einsetzen.
Teamarbeit war vorhin schon mal ein Stichwort. Wie weit helfen denn bei dieser Teamarbeit vielleicht auch moderne Technologien wie digitale Betreuungskonzepte?
Ja, auch das ist ganz essentiell und kommt natürlich immer mehr. Wir machen das aktuell schon in der Betreuung unserer Heart Failure Nurses. Die arbeiten zu einem ganz großen Anteil telemedizinisch mit den Patientinnen und Patienten. Das hat den Vorteil, das erspart ambulante Vorstellungen im Krankenhaus und sichert aber eine sehr, sehr gute Anbindung der Patienten und vor allen Dingen eine schnelle Reaktionszeit, falls es eben doch wieder zu einer Verschlechterung der Herzschwäche kommt.
Wir haben jetzt auch viel über die Medikamente in der Behandlung gesprochen. Welche weiteren Therapieoptionen sollten denn auch noch weiter ausgelotet werden bei einer Herzschwächetherapie?
Ja, also wie bereits betont, die Medikamente sind eben die Basistherapie der Herzschwäche. Gleichzeitig muss man aber natürlich die Ursache identifizieren, wie eben die koronare Herzkrankheit, Speichererkrankung oder auch genetische Ursachen, Mutationen, die eben zu einer genetischen Kardiomyopathie geführt haben, weil das ja auch durchaus relevant für Angehörige dann sein kann. Und diese Ursachen, wenn eben möglich, die Gene jetzt nicht, aber andere Ursachen können meistens sehr gut behandelt werden. Dann muss man auch immer überlegen, wenn die Ejektionsfraktion, also die Herzleistung unter 35% bleibt, obwohl man eben diese sehr, sehr gut wirksamen Medikamente eben jetzt nimmt, die Dosis auftitriert hat und die wirklich in der Regelmäßigkeit eingenommen werden, dann muss man einmal über die Indikation, also den Grund für einen Defibrillator nachdenken. Weil man weiß schon, dass je schlechter die Herzfunktion ist, desto höher ist das Risiko für bösartige Rhythmusstörungen, die eben zum plötzlichen Herztod führen können. Man muss auch über den Herzrhythmus nachdenken. Also besteht zum Beispiel gleichzeitig Vorhofflimmern. Es gibt einige Studien, die eben gezeigt haben, dass gerade Herzschwäche und Vorhofflimmern auch eine fatale Kombination sind und man dann zumindest eben versuchen sollte, das Vorhofflimmern zu behandeln im Sinne einer medikamentösen Therapie oder einer Ablation. Und wenn natürlich bereits eine sehr, sehr gute Therapie besteht, auch das Herz synchron schlägt im Sinne einer Resynchronisationstherapie, was nochmal so ein spezieller Defibrillator ist, und auch alle Ursachen beseitigt sind und die Herzschwäche trotzdem da ist, muss man auch über terminale Therapien dann eben nachdenken, wie zum Beispiel die Watt-Implantation, also die Implantation eines Kunstherzens oder die Herztransplantation.
Watt steht da für ventrikuläres Assist-System im Grunde genommen, also dass einfach die Kammerfunktion unterstützt wird durch ein externes Gerät, was eingepflanzt werden muss. Das ist dann quasi Ultima Ratio, wenn die Herzschwäche so weit fortgeschritten ist, dass das Herz nicht mehr alleine genügend Kraft hat und eigentlich vielleicht sogar eine Herztransplantation nötig wäre. Aber wir wissen alle, dass bei uns in Deutschland ein extremer Mangel an Spenderorganen herrscht.
Ja.
Viele Patienten fragen natürlich auch, was kann ich denn selbst tun, um mein Herz vielleicht zu stärken, um da irgendwie ja nicht nur darauf angewiesen zu sein, Medikamente einzunehmen, ein Defi implantiert zu bekommen, eine Ablation zu bekommen. Was kann ich selbst konkret noch machen?
Ja, also ganz wichtig ist natürlich eine gesunde Lebensweise, regelmäßige körperliche Betätigung, also auch Bewegung, Sport ist bei Herzschwäche wie bei sämtlichen anderen kardiovaskulären Erkrankungen ganz essentiell. Man muss natürlich immer auf eine adäquate Belastungsstufe achten und da kann ich sehr die Herzsportgruppen empfehlen, weil die haben eben ja eine sehr, sehr gute Anleitung, die eben das richtige Maß an Ausdauertraining und auch muskulären Training finden lässt.
Und wie weit sind auch Ernährungsaspekte, die speziell für Herzschwächepatienten wichtig sind? Worauf sollten Herzschwächepatienten da auch vielleicht achten oder auch bei ihrem Gewicht?
Ja, also auch das Gewicht ist natürlich ganz entscheidend. Man sollte ein normales Gewicht, also Body Mass Index, wie die WHO eben sagt, 18,5 bis 25 anstreben, weil man kann sich natürlich vorstellen, je mehr Gewicht eben dieses ohnehin schwache Herz zu versorgen hat, desto höher ist natürlich die Symptomlast. Ernährung spielt da natürlich mit rein. Wir empfehlen eine mediterrane Ernährung, die jetzt auch nicht speziell für die Herzschwäche ist, aber die natürlich hilft, Gewicht zu kontrollieren, Blutfettwerte zu kontrollieren, die ja vielleicht auch wieder Ausgangspunkt der koronaren Herzerkrankung sind, die vielleicht ja eben auch Ursache der Herzschwäche ist. Also natürlich sollte man einen gesunden Lebensstil pflegen. Wichtig ist auch das Thema Trinken bei Herzschwäche. Je nachdem, wie eingeschränkt die Herzleistung ist, muss die Trinkmenge angepasst werden, weil eben das Herz das gar nicht mehr schafft, dieses Blutvolumen zu transportieren. Und dann kommt es eben zum Rückstau des Blutes in die Extremitäten und dann diese klassischen dicken Beine im Rahmen einer Dekompensation.
Das heißt, normalerweise sagt man ja viel trinken. Gerade bei älteren Menschen, wo das Durstgefühl reduziert ist, darauf achten, genug zu trinken. Aber bei einer Herzschwäche kann es durchaus auch sinnvoll sein, da so ein Limit zu setzen. Sagen, nicht mehr trinken, weil sonst wieder die Gefahr von Wassereinlagerungen besteht.
Genau, die grundlegende Regel, auch da muss man jeden Patienten, jede Patientin individuell sehen, aber die grundlegende Regel ist, bei einer eingeschränkten Herzfunktion mit einer EF unter 40% nicht mehr als 1,5 Liter pro Tag. Das gilt jetzt natürlich, muss man das anpassen, nicht gleich für die 1,50 große Frau und den 2 Meter großen Mann und auch nicht bei Temperaturen von 32 Grad im Sommer. Aber das ist so ein ungefährer Richtwert, an dem man sich halten kann.
Vielleicht können Sie noch einen konkreten Tipp zum Thema Salz geben, weil da auch immer nachgefragt wird, Salzkonsum, wie kritisch ist das speziell bei Patienten mit einer Herzschwäche?
Ja, also natürlich sollte man grundsätzlich seinen Salzkonsum einschränken. Salz ist ein schlechter Faktor, beeinflusst den Blutdruck schlecht, beeinflusst auch die Herzschwäche negativ, weil Salz natürlich Wasser bindet. Und Wasser im Körper ist schafft eben auch ein krankes Herz nicht weg. Und meistens ist es eben so, dass zu dieser Herzschwäche auch noch eine Nierenschwäche hinzukommt, was eben dann auch wieder diese Wassereinlagerungen verstärkt. Also man sollte schon auf eine salzarme Ernährung achten. Aber das ist immer mein Rat an die Patientinnen und Patienten, man soll alles mit Augenmaß tun. Also man soll jetzt nicht aufhören, komplett salzfrei zu leben. Also Lebensqualität spielt ja auch durchaus noch eine Rolle.
Aber vielleicht nicht bei jedem Essen gleich immer nachsalzen.
Genau, nachsalzen ist sowieso verboten. Genau.
Haben Sie denn auch Patienten, die besondere Sorgenkinder sind, also die besonders komplizierte Konstellationen haben in ihrer Herzschwäche?
Ja, das ist schwer zu sagen. Also so verschieden die Menschen sind, so unterschiedlich ist auch der Verlauf der Erkrankung. Wichtig ist natürlich, dass die Patientinnen und Patienten eine gewisse Krankheitseinsicht haben und auch eine Bereitschaft, diese Therapieoptionen anzunehmen, die sich ja wirklich extrem verbessert haben in den letzten 10 Jahren. Und sonst natürlich liegen uns alle Patientinnen und Patienten gleich am Herzen. Sehr, sehr schwierig und auch für die Behandler ist es immer sehr schwierig, wenn man sehr junge Patienten hat, eben mit schwerer Herzschwäche, wo man natürlich weiß, dass das nicht die nächsten 10 Jahre gut geht und die eben einen langen Weg auch vor sich haben. Aber man kann diese Patientinnen sehr, sehr gut begleiten. Wichtig ist, dass natürlich der Patient, die Patientin mitmacht, eine gewisse Krankheitseinsicht hat und da auch das weiß man, ist auf jeden Fall positiv für die Prognose am Ende.
Mhm. Mit den Medikamenten erreicht man ja vor allem, jedenfalls mit denen, die wir jetzt schon besprochen hatten, die Patienten, bei denen die Herzschwäche noch nicht ganz so extrem ausgeprägt ist. Aber bei schwerer Herzschwäche, da ist ja die Prognose mitunter sehr ernüchternd. Welche Möglichkeiten gibt es denn da, vielleicht auch noch mit besonderen Medikamenten etwas zu erreichen? Oder bleibt am Ende, was Sie schon kurz erwähnt hatten, dann doch nur so ein künstliches Herz oder Teilherz, ist es ja nur kein komplettes Herz, oder sogar eine Transplantation?
Ja, genau. Also am Ende ist es so, wenn wir wirklich alle medikamentösen Therapieoptionen, die aktuell zugelassen sind, ausgeschöpft haben, dann sind die einzigen Optionen, die wir aktuell für eine terminale Herzschwäche haben, die Implantation eines LVAD. Es ist typischerweise also ein linksventrikuläres Assist-Device. Das ist sozusagen eine Pumpe, die in die Spitze der linken Herzkammer implantiert wird, dort das Blut absaugt und über einen Bypass an der Aortenklappe vorbeigeht und auf die aufsteigende Körperschlagader, die Aorta, aufgenäht ist und da das Blut wieder auswirft. Das ist eine relativ etablierte Therapieform. Das ist eine Therapieform, die man machen kann, wenn sich Patienten verschlechtern und sozusagen die Wartezeit bis zur Transplantation gar nicht mehr schaffen würden. Das ist aber auch eine Therapieform bei Patienten, die jetzt zum Beispiel über 70 Jahre alt sind und jetzt gar nicht mehr für eine Herztransplantation aufgrund Alter und anderer Faktoren eben in Frage kommen. Es gibt aktuell auch ein komplettes Kunstherz, das sozusagen das anatomische Herz komplett ersetzt. Das ist aber sozusagen zugelassen, aber noch nicht in der weiten, breiten klinischen Praxis angekommen und wird vor allen Dingen eben unter Studienbedingungen eingesetzt. Und der Goldstandard ist aber weiterhin die Herztransplantation. Aber wie Sie es vorhin angesprochen haben, ist das keine Option, die für alle Patienten mit endgültiger oder terminaler Herzschwäche eben zur Verfügung steht, weil wir einfach weiterhin so einen Organmangel haben, dass man die Patientinnen und Patienten wirklich gut auswählen muss, die dann eine Herztransplantation erhalten können.
Abschließend vielleicht noch ein kleiner Ausblick. Welche Fragestellungen in der Therapie bei der Herzschwäche werden denn derzeit besonders heiß diskutiert oder an welcher Stelle könnten wir vielleicht schon bald mit weiteren Verbesserungen rechnen?
Ja, also es gibt sehr, sehr viel Forschung zu dem Thema Herzschwäche, weil es natürlich so viele Menschen auch betrifft. Es gibt ein bereits seit längerem verfolgtes Ziel, das ist der Ersatz von Narbengewebe des Herzens durch extern gezüchtetes, gesundes Herzmuskelgewebe. Auch die Gentherapie wird wahrscheinlich im Bereich der Herzschwäche mutmaßlich zukünftig eine Rolle spielen. Es sind auch weitere Medikamente in klinischer Erprobung, die die Herzschwäche weiter positiv beeinflussen sollen und die natürlich immer zusätzlich zu den ohnehin bekannten Medikamenten wirken müssen. Und es gibt auch weiter Verbesserungen im Bereich der WAT, also Kunstherztherapie, die zu kleineren Pumpen, besseren Beschichtungen, andere Wirkweise führen und die auch grundsätzlich dann weniger Nebenwirkungen haben sollen und eine höhere Lebensqualität bedingen sollen.
Ja, also durchaus optimistische Ausblicke für die Patienten mit Herzschwäche.
Absolut.
Erstmal vielen Dank für das Gespräch und die vielen Informationen, Frau Professor Magnussen.
Klar, kein Problem.
Was können wir als Impuls aus dem Gespräch mitnehmen? Die chronische Herzschwäche ist in den meisten Fällen zwar das Endstadium von verschiedenen anderen Herzerkrankungen und viele Patientinnen und Patienten, die haben eben begleitend Bluthochdruck, Diabetes, Mellitus oder einen Nierenschaden. Und so ist es natürlich nicht verwunderlich, dass diese Volkskrankheit die häufigste Einzeldiagnose für eine Aufnahme in ein Krankenhaus ist. Aber es ist sehr erfreulich, dass sich die Behandlungsmöglichkeiten in den vergangenen Jahren deutlich gebessert haben. Hierbei ist viel Abstimmung zwischen dem Therapeut und Patient-Patientin nötig, damit dieses Ziel erreicht wird, nämlich eine gute Lebensqualität und im besten Fall auch mehr Lebensjahre. Für weitere Informationen zum Thema Herzschwäche schauen Sie doch einfach auf der Website der Deutschen Herzstiftung nach unter www.herzstiftung.de oder bestellen Sie kostenfrei die Herzwochenbroschüre Stärke dein Herz. Ich sage für heute Tschüss, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal bei Impuls. Wissen für Ihre Gesundheit.